Also ich habe Zeiten erlebt, wo es einem sensationell gut ging, also vor allem auch finanziell. Ich habe Zeiten erlebt, wo es zwischendurch mal sehr, sehr eng war. Über 70% der Makler es bevorzugen, direkt mit dem Fachbereich zu sprechen, als mit dem Maklerbetreuer. Das war für mich das Prägendste. Und da muss man, wenn man das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, muss man halt überlegen, warum wollen die denn mit denen sprechen? Irgendwann per Zufall einen Maßschneider aus Thailand kennengelernt. Der hat dann erst für mich und dann auch für die Kollegen im Büro immer Anzüge und Hemden gemacht in einer wahnsinnig guten Qualität, für einen sehr, sehr guten Preis. Und irgendwann haben wir angefangen, das unserem Kunden zu erzählen und haben die mit eingeladen, haben dann da quasi Kundenveranstaltungen draus gemacht. Irgendwann hat sich das dann bei der Uni-Rugby-Mannschaft rumgesprochen, sodass wir dann irgendwann die ganze Rugby-Mannschaft auf einmal bei uns im Büro hatten, weil denen halt auch keine Anzüge gepasst haben. Also das war echt ganz lustig. Und dann jetzt auch wieder zum Netzwerken. Da habe ich vor kurzem auch, weil der Schneider kommt immer noch zu mir, ich mache nur mittlerweile nicht mehr so große Kundenveranstaltungen daraus. Hatte ich den Benedikt Deutsch, den Bene. Nee, den hatte ich dann beispielsweise in einer spontanen Aktion, hatte ich den einfach mal angerufen, also so viel auch zum Thema Zusammenarbeit, und habe gesagt, hör mal, diese Schneideraktion, so bin ich damals zu meiner Zielgruppe gekommen. Deine Zielgruppe sind doch häufig auch diese Rugby- und Footballspieler. Wäre das nicht was, wenn du dich mal mit dem Schneider unterhältst?
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mich A freuen und würde mir auch B beim Podcast-Algorithmus helfen. Kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Ihn hatte ich schon sehr lange auf dem Schirm, ihn mal als Gast einzuladen, genau genommen so vor 3 Jahren. Denn dann war er mitverantwortlich für eine Studie, die Zukunft des Maklervertriebs. Also setzte ich ihn auf meine Liste, muss ich mal einladen, aber irgendwas kommt halt wie immer irgendwie dazwischen und dann hat es nicht geklappt. Dann haben wir vor 2 Jahren, so 2023, bei einem Event der Versicherungsfonds in Leipzig, wunderschöner Spätsommerabend im September, haben wir lange miteinander gesprochen und dachte mir so, ja, ich hab mir noch mal, wir haben nicht nur über seine Maklerbetreuertätigkeit, sondern auch über Maklertätigkeit, dachte ich mir, ich muss dich wirklich mal einladen. Aber es kam irgendwie wieder nicht dazu. Aber jetzt im dritten Anlauf ist mir jetzt wieder mal eingefallen, dass ich mir, jetzt muss ich wirklich mal einladen, das hat auch geklappt. Und im Endeffekt war es auch ganz gut, denn durch eine glückliche Fügung des Schicksals hat er jetzt noch einen anderen Job und kann nicht nur aus der Sicht des Maklers und des Maklerbetreuers sprechen, sondern auch noch über die Digitalisierung der Maklerschaft. Denn seit diesem Jahr ist er CSO bei Software und die Rede ist natürlich von Jan Pohl. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung.
Wie ich gerade schon im Vorgespräch gehört habe, war ich ja schon mal Gast bei dir in den Makler Stories vor 4,5 Jahren.
Ganz genau. Hat ja anscheinend einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen.
Wie schon erzählt, ich bin der, der am wenigsten über mein eigenes Leben weiß. Mich Aber fand ich spannend. Na gut, dann drehen wir es ja nicht mehr um. Jetzt werde ich dich also quasi interviewen.
Genau, machen wir sehr gerne.
Genau.
Ich wusste beispielsweise auch noch gar nicht, dass du mich schon lange mal einladen wolltest. Aber
Ja,
schön, freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich jetzt hier bin.
ich freue mich auch, dass es endlich mal geklappt hat, dass ich auch selbst es mal geschafft habe. Wie gesagt, ich habe immer so eine Liste, wo ich denke, mit dem möchte ich mal reden, den möchte ich mal einladen, möchte ich mal genaueres wissen. Deswegen ich weiß zum Beispiel genau, dass wir, wo wir bei dem Versicherungsfonds in Leipzig, dachte ich mir so, okay, wir müssen das Thema jetzt mal wechseln. Ich will gerade gar nicht so viel von ihm wissen. Das will ich ja erst dann im Podcast rausfinden. Gut, es ist anderthalb
Ich
Jahre
erinnere mich
später.
noch gut an den Abend, da haben wir das Buffet verpasst, weil wir so lange gequatscht
Das stimmt. Das war
haben.
tatsächlich so. Es war ein sehr guter Abend, müssen wir sagen. Müssen wir festhalten.
Genau.
Genau, weil ich noch in der Vorbereitung zu unserem Podcast gemerkt habe, ich habe ein bisschen recherchiert über meine Gäste immer. Und da warst du beim zweiten Digital Day bei Cash, warst du in so einer Podiumsdiskussion. Da ging es um
Ja.
die Digitalisierung der Branche. Und da wurde, habt ihr es irgendwie nach Schulnoten bewertet und du sagtest damals, sie wäre so bei einer 3, also gerade so ausreichend. Jetzt mal so, jetzt sind wir so quasi, das war 2019, glaube ich, jetzt sind wir so 5 Jahre weiter, 5,5 Jahre weiter. Welche Note würdest du jetzt mal so spontan der Versicherungsbranche Digitalisierungsthemen geben?
Also da ist meiner Meinung nach immer noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Man muss ja auch immer gucken, womit man das vergleicht. Und mir fällt gerade die Podiumsdiskussion wieder ein. Damals habe ich gesagt, und das ist ja jetzt auch bestimmt schon 5 Jahre her, 4 Jahre her, ich weiß,
2019 war es.
ja, also ist schon Ewigkeiten her. Und damals habe ich gesagt, es dürfte doch eigentlich kein Problem sein, wenn ich beispielsweise mit meinem Handy irgendwas kaufen möchte. Dann logge ich mich irgendwo ein und schon sind meine ganzen Daten sind in diesem Antragsformular automatisch schon drin. Name, Adresse, Telefonnummer und so weiter und so weiter. Das muss ich nicht nochmal eintragen. Und so müsste das doch eigentlich schon fast bei einem Antrag passieren, den man bei einer Versicherungsgesellschaft stellt. Und da hat sich meines Wissens noch nicht viel getan.
Nee, nicht wirklich, aber bei Digitalisierung der Branche kommen wir erstmal. Kommen wir noch später, ein bisschen auch.
Ja.
Na, erstmal kommen wir zu dir. Und du weißt ja, ne, meine erste Frage an meine Gäste ist ja immer: Stell dich doch selbst mal vor mit 3 Hashtags und sag, warum du die genommen hast.
Ja, gerne. Also erster Hashtag. Hashtag, ich habe da noch eine Frage. Das stand lustigerweise sogar schon in meiner Abi-Zeitung. Also selbst aus der Zeit begleitet mich dieses, ich habe da noch eine Frage. Hintergrund ist einfach, dass wenn mich etwas interessiert, dass ich halt versuche, das wirklich zu verstehen. Und das kann für den Gegenüber schon mal ein bisschen anstrengend sein, wenn ich dann etwas dann aus der dritten Sicht noch mal beleuchten möchte. Aber mir geht es dann halt darum, dass ich es wirklich verstehen will. Und dann stelle ich so viele Fragen, bis ich es verstanden habe.
Ja, es ist echt mal unglaublich, dass du in dem Gespräch zuhörst und Dinge verstehen möchtest, die das Gegenüber gesagt hat.
Selten, ja.
Sehr echt. Zweiter Hashtag, der ist dann.
Ja, zweite Hashtag geht fast so ein bisschen in die Richtung. Hashtag, warum machst du das so? Besonders prägend waren da einige Erfahrungen aus dem CX-Management. Also wenn man einfach sich auf den Stuhl des Kunden setzt und gewisse Prozesse, gewisse Vorgänge einfach mal aus Kundensicht Revue passieren lässt. Und dann fallen einem häufig Sachen auf. Also jetzt beim letzten Arbeitgeber war es so, da gab es ein Schreiben, ein Dokument, was jeder Kunde ausfüllen musste, was mitgeschickt werden musste für Belege. Und der Kunde musste das ausfüllen, musste das unterschreiben. So, und dann hatten wir die Aufgabe bekommen, aus Kundensicht dieses Schreiben zu verbessern. Wir haben uns stundenlang Gedanken darüber gemacht, wie man es verbessern kann, wo man eventuell noch eine Unterschrift weglassen kann, weil häufig sie stehen auf irgendwelchen Formularen beispielsweise auch Unterschriften drauf. Und wenn man fragt, ja, warum ist die da? Ja, keine Ahnung. Ja, können wir die weglassen? Ja, klar. So, dann so ging es. So haben wir uns im Ganzen genähert, das immer weiter zu vereinfachen. Und irgendwann kam dann die Frage auf: Ja, warum machen wir das überhaupt so? Beziehungsweise wofür brauchen wir das Schreiben überhaupt? Und dann kam als erstes die Antwort, ja, machen wir schon immer so. Finde ich ganz, ganz fürchterlich. Diese Antwort machen wir schon immer so. Und will jetzt auch nicht zu lange drüber reden. Auf jeden Fall End vom Lied war, wir haben festgestellt, dass dieses Schreiben überhaupt nicht nützt, sondern dass es eher noch dem ganzen Prozess schadet, weil es alles viel komplizierter macht. Und wir haben es dann nicht verbessert, wir haben es einfach weggelassen. Und zukünftig gab es dann dieses Schreiben nicht mehr. Und das war dann eben das Beste. Und ganz häufig, wenn man die Frage stellt, warum machst du das so? Und dann die Antwort kommt, ja, weil ich es schon immer so mache. Gerade dann sollte man halt noch mal tiefer reinbohren, um es dann wiederum zu verändern.
Sehr schön. Ja, gut, dann bin ich jetzt mal auf den dritten Hashtag noch gespannt.
Dritte Hashtag, keine Angst. Ich habe vor über 20 Jahren ein Buch gelesen, und zwar die Mäusestrategie. Und in diesem Buch gab es ein Zitat oder eine Frage: Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Und dieses Zitat hat echt mein Leben fast schon verändert, weil in jeder Situation, wo ich unsicher bin, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo man sich einfach unwohl fühlt in einer Situation, beispielsweise in einem, keine Ahnung, selbst wenn man eine Rede vor großem Publikum hält oder sowas, stelle ich mir einfach die Frage so, was würdest du jetzt machen, wenn du keine Angst hättest? Und dann merke ich einfach, wie man ruhiger wird, also wie ich mich dann darüber verändere und so, wie ich mich wieder erden kann. Und deshalb Hashtag keine Angst.
Gut, erinnere mich daran, dass ich mich häufig in solchen Momenten dann immer frage, was kann im schlimmsten Fall passieren?
Ja, genau,
Und
geht ja in
es
die gleiche Richtung,
meine
ja.
ich, es ist genau das Gleiche. Und es ist wirklich, wenn man sich anfängt, die Frage zu stellen, merkt man eigentlich, dass nichts, also es kann nicht viel Schlimmes passieren. Das ist im Prinzip alles reparabel und einfach,
Genau.
ne? Das ist genau das,
Und
ja.
aber auch einfach die Vorstellung so, ich habe jetzt Angst und deshalb fühle ich mich unwohl. Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich keine Angst hätte? Ja, dann eigentlich ganz gut. So,
Sehr
zack, ist da.
schön. Ja, da bin ich mal gespannt, was du für ein Emoji willst.
Ja, also ich habe mich für den Handschlag-Emoji entschieden. Ich musste tatsächlich vorher erstmal googeln, was für Emojis es alles gibt und welche Bedeutung die dann auch tatsächlich haben, weil da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich das eine oder andere wahrscheinlich etwas falsch verwendet habe. Aber tatsächlich mit dem Handschlag-Emoji fühle ich mich am wohlsten, beziehungsweise das passt sehr, sehr gut, weil es mir einfach wichtig ist. Ja, ich liebe dieses Netzwerken. Ich liebe es, wenn aus Kontakten irgendwas Cooles entsteht. Ja, deshalb das Handschlag-Emoji für Zusammenarbeit.
Fällt dir spontan gerade ein Emoji ein, was du bisher falsch verwendet hast? Vielleicht hilft uns das ja allen weiter.
Nee, da gab es eins, das drückte Entsetzen aus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Und ich dachte immer, das wäre für mir ist kalt. Aber da ich hauptsächlich die Emojis verwende, wenn ich mit meiner Frau spreche oder mit meiner Frau schreibe, ist es nicht so schlimm.
Okay,
Das
sehr
kann man
schön.
dann immer wieder gerade rücken.
Stimmt. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-oder-Fragen und du sagst, was und warum, ne?
Ja.
Gut, wir nehmen das ja jetzt auf und nächste Woche ist dann quasi, wenn es veröffentlicht wird, nächste Woche ist Karneval. Die Frage ist jetzt, Weiberfastnacht oder Rosenmontag?
Beides.
Beides, ja? Also ich muss sagen, wir haben ja beide lange in Köln gewohnt. Ja, du warst an der
Ja.
Uni, warst du. Ich fand immer Weiberfastnacht, finde ich, ist der beste Tag zu Karneval.
Ja, aber es hat sich gedreht. Also die besseren Partys waren immer Weiberfastnacht, beziehungsweise in Köln fand ich sogar noch am besten den 11.11. immer. Weiberfastnacht war immer sensationell, aber jetzt als Familienvater mit Kindern hat der Rosenmontagszug deutlich mehr Wichtigkeit erlangt. Weil für die Kinder ist es am Rosenmontag einfach viel schöner, wenn die ja, Süßigkeiten schnappen gehen
Ja,
können.
gut, klar, Kamelle, okay, ja.
Aber ich würde ja auch niemals eine Party auslassen, deshalb beides.
Wunderbar. Das nächste ist Apple oder Windows?
Das hört sich jetzt bescheuert an, aber auch beides. Also bei Handys tatsächlich auf jeden Fall Apple, bei Computern Windows.
Ah, dann das dritte ist unsichtbar sein oder Gedanken lesen. Was würdest du lieber?
Gedanken lesen.
Warum?
Weiß nicht, also unsichtbar sein ist nicht so meins. Also. Nee, Gedankenlesen fände ich schon cool. Also zu wissen, was der andere denkt, was er fühlt in einer gewissen Situation, das würde mich auf jeden Fall mehr reizen. Ich sehe jetzt keinen großen Vorteil darin, unsichtbar zu sein.
Gut. Okay, dann ist das letzte Frage. Du bist ein Aachen, ne? Wenn ich
Ja.
richtig, genau, dann ist Aachener Printen oder Edelmarzipan von Zentes.
Tatsächlich mag ich beides nicht. Aachener Flümli von Zentes ist ein Brotaufschnitt, Strich, der ist sehr, sehr lecker. Und hier in Aachen gibt es ein großes Lindwerk, was man
Ah.
da fast auch noch als Aachener nehmen könnte. Nee, aber ich mochte noch nie Printen und Marzipan ist auch nicht meins.
Ah,
Sorry.
ich habe im Vorlauf eigentlich nicht mal so geschaut, was eigentlich so Essensding, weil mir das Aachener Printen ist mir eingefallen. Dachte ich mal, was gibt es denn noch so? Und habe im Zuge dessen noch gelernt, es gibt auch die Weihnachtsleberwurst bei euch.
Ja, die gibt es auch.
Was zur Hölle ist das?
Ja, das ist Leberwurst, die da noch ein bisschen verfeinert ist. Also manche tun dann beispielsweise noch Apfelstückchen rein oder mit Sahne verfeinert. Ja, da gibt es viele verschiedene Variationen.
Ach so, aber es ist nicht jetzt irgendwie der Zimt oder irgendwas weihnachtlich Schmeckendes, oder?
Kann man auch machen. Also meines Wissens ist es aber nicht unbedingt geschützt. Also ich könnte es tatsächlich mal erfragen, weil mein Schwiegervater Metzger ist und eine Metzgerei hier in Aachen hat. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht geschützt, dass da nur gewisse Sachen drin sein dürfen.
Aha, okay, ich habe mir das auch Weihnachtsleberwurst, klingt ja ganz komisch. Bist du eigentlich schon immer nach? Bist du Aachener Kind oder?
Also ich bin ge also geboren in Stolberg, das ist ganz in der Nähe von Aachen. Dann haben wir kurze Zeit in Anrath gelebt, das ist in der Nähe von Krefeld. Und dann sind wir nach St. Jöris gezogen, das ist ein kleiner Vorort von Eschweiler, in dem ich dann aufgewachsen bin.
Aha.
Gehört alles zum Kreis Aachen.
Okay, und was wolltest du denn, als du aufgewachsen bist im was, Raum Eschweiler, was wolltest du als Kind werden? Ich vermute, es war nicht Versicherungsmakler.
Definitiv nicht. Also, was ich definitiv nicht werden wollte, war irgendwas mit Versicherungen. Was mich aber immer schon sehr gereizt hat, waren Finanzen. Also alles, was mit Finanzanlage, mit Börse zu tun hatte, das fand ich selbst als Kind schon immer total spannend, auch wenn ich überhaupt nicht verstanden habe, was das ist. Aber ich hatte schon immer irgendwie ein Faible dafür. Und ich weiß noch, es gab einen prägenden Moment, wo mein Vater mir mal erklärt hat, was Steuer ist. Und seitdem fand ich das total doof. Ich fand es total unfair, dass Leute unterschiedlich viel Steuern zahlen müssen. Und ja, seitdem interessiere ich mich aber eigentlich schon für Finanzen. Also ich habe mich immer für Finanzen interessiert, obwohl meine Eltern nichts damit zu tun hatten. Meine Mutter war Schulsekretärin, mein Vater war Chemieingenieur. Also da gab es überhaupt keinen Bezugspunkt zu, aber habe mich irgendwie immer schon für Finanzen interessiert.
Und bist du dann auch direkt in die Finanzbranche eingestiegen oder was kam dann?
Also ich habe ganz normal, also nach dem Abitur Bundeswehr gemacht und habe dann in Köln angefangen, Jura zu studieren und bin dort auf dem Campus angesprochen worden von einer Studentenjobvermittlung, die damals Mitarbeiter für Tekis gesucht hat. Und das Lustige war, während meiner Schulzeit habe ich immer an einer Autobahnraststätte gearbeitet im Shop und habe dort unter anderem auch Zeitungen einsortieren müssen. Und wenn nichts zu tun war, konnte man die Zeitung auch lesen. Und da habe ich in irgendeiner Zeitschrift mal einen Artikel gelesen über den Beruf des Finanzberaters, damals von Bonfinanz. Und habe damals schon gesagt, wenn du irgendwann mal studieren solltest und das Studium dann gut machst, dann wirst du Finanzberater.
Ja, so haben sie gleich die
Dann bin
ersten.
ich während des Studiums angesprochen worden, ob ich da nicht schon Lust hätte, reinzuschauen. Und das fand ich einfach total wahnsinnig, dass die ja da auf jemand wie mich kommen und mir anbieten, während des Studiums schon diesen Beruf machen zu dürfen. Nachher habe ich dann verstanden, okay, eigentlich nehmen die jeden.
Ich wollte gerade einwerfen, wir haben beide an der Universität zu Köln studiert. Also
Genau.
ich ja auch, aber mich hat nie irgendjemand in der Richtung angesprochen, weil nämlich die nehmen jeden. Ich glaube, aber ich habe halt an der philosophischen Fakultät, weißt du, da waren, das ist halt, glaube ich, einfach
Ich war
nicht
ja bei
das.
den Juristen, ich glaube, ihr wart aber
Ja.
eigentlich sogar direkt gegenüber von uns, ne?
Ja, waren wir, aber ich glaube einfach, dass die philosophische Fakultät nicht das natürliche Habitat für
Ach so,
Finanzvermittler ist,
ja.
weißt du?
Hat nicht die perfekte Zielgruppe, ja.
Ich glaube nicht, also ich glaube, dass du eher da hast du, glaube ich, eher die antikapitalistischen, was weiß ich, für Leute gehabt, weißt du? Also das ist genau das Gegenteil, glaube ich.
Ja, nee, bei uns waren die Juristen und die BWLer im Gebäude.
Okay, du hast also während des Studiums schon Finanzberater und wie lief das dann? Hast du dann quasi einen Kommilitonen beraten oder wie war der weitere
Ja,
Weg?
genau. Also das war tatsächlich alles sehr mühsam. Zum einen war ich noch sehr jung, ich war 21. Jetzt im Nachgang würde ich auch sagen, das ist viel zu früh, um damit anzufangen. Und weil Du musst halt am Anfang, zumindest zur damaligen Zeit, deinen Freundes- und Bekanntenkreis musstest du halt abberaten. Du musstest eine Hunderterliste machen, beziehungsweise unsere Führungskraft war damals total kreativ, das war dann eine 200er-Liste und die musstest du dann nachher alle abtelefonieren. Und bei mir standen halt nur Menschen aus meinem Umfeld drauf, das waren alle Studenten, die kein Geld verdient haben. Und normalerweise hatte man den nötigen Umsatz für die erste Beförderung, hatte man so nach 8 bis maximal 10 Kunden hatte man den drin und konnte befördert werden. Ich habe 21 gebraucht. Also von daher war es sehr, sehr mühsam, aber ich habe es geschafft.
Und ja gut, wir reden ja von Ende der 90er, oder? Oder von Anfang der 2000er?
Genau, das war 1999, weil
Ah.
ich habe kürzlich auf LinkedIn hatte ich einen Post gemacht, und zwar am 18.11. habe ich mein Gewerbe angemeldet und ich bin jetzt genau 25 Jahre drin. Also im November war ich 25 Jahre selbstständig. Das war also 99 zu
Dann,
der Zeit.
dann hast du auf jeden Fall mal große Veränderungen in der Finanzbranche miterlebt. Also Finanzvermittlung, Beratung, Versicherungsfinanzbranche.
Genau, also ich habe noch mit Faxgerät gearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, wie war es denn am
Das war
Anfang?
innovativ.
Aber da hast du halt dabei noch alles mit Schrift und mit Stift, Papier und so weiter, ne? War ja der Anfang, gehe ich von aus.
Ja, genau. Und ein Antrag, der nur eine Seite hatte, statt 80. Also das war toll, was das angeht.
Gut, und du hast weiterhin studiert und nebenbei den Job gemacht, oder?
Genau, also ich habe es lange Zeit parallel gemacht. Habe ja ganz normal an der Uni studiert und abends für Tekis gearbeitet. Dazwischen sogar noch, also ich weiß nicht, inwieweit du dich mit Strukturvertrieb auskennst, das ist am Anfang halt schon hart. Habe ich sogar noch nebenbei bei einem Paketzulieferer gearbeitet und habe morgens ab 4:30 immer die UPS-Wagen eingeräumt, um mir die Anfangszeit des Studiums und ja, die Selbstständigkeit als bei Tekis eben zu finanzieren.
Oh.
Irgendwann kam es dann so, dass ich den einen Job aufgeben konnte und irgendwann war ich dann so erfolgreich, dass ich leider auch, und das bereue ich im Nachgang, sogar mein Studium noch aufgegeben habe. Obwohl mir echt nicht mehr viel gefehlt hat. Also mir hat noch 2 Klausuren und eine Hausarbeit gefehlt, dann wäre ich scheinfrei gewesen und hätte dann erste Staatsexamen machen können. Aber zu der Zeit hatte ich dann, ja, lief es im Vertrieb so gut, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, als Anwalt zu arbeiten. Und deshalb habe ich das Studium dann pausiert. Und aus dieser Pause sind jetzt gute 20 Jahre geworden.
Gut, aber okay, aber es lief gut. Ne? Du warst so gut, dass du dein Studium quasi pausiert hast für einen längeren Zeitraum.
Genau.
Wie ging es denn dann weiter?
Ja, also 99, wie gesagt, bei Tekis angefangen. 2001 ist Tekis vom damals gefühlten Erzfeind aufgekauft worden. Das war der AWD. Und da gab es viele Abspaltungen. Ich bin bei einer dieser Abspaltungen mitgegangen. Das war damals Neugebauer Beck. Den Maximilian Beck von Neugebauer Beck gibt es immer noch. Den hattest du, glaube ich, auch kürzlich im Podcast. Oder? Doch, ne?
Nee,
Nee, Entschuldigung, dann verwechsel
wüsste ich
ich das
nicht.
jetzt. Entschuldigung. Nee, der ist auf jeden Fall jetzt Vorstandsvorsitzender der Ideal. Ja, also von da zu Neugebauer Beck. Das Problem ist, wenn sich so Finanzvertriebe abspalten, dann splittern die sich irgendwann immer weiter auf. Und das ist bei mir auch passiert. Dann ging es von Neugebauer Beck zu einem Finanzvertrieb, dann noch zu einem Finanzvertrieb. Und irgendwann habe ich dann mein eigenes Maklerunternehmen gegründet. Damals noch mit 15 Maklern und 4 Innendienstkräften, also 15 hauptberuflichen Maklern und 4 Innendienstkräften, haben wir eigene Maklerunternehmen gegründet, was ich dann 1,5 Jahre später verkauft habe an die ehemaligen Mitgesellschafter und habe dann im Jahr 2013 mein erstes Angestelltenverhältnis meines Lebens aufgenommen. Und zwar bin ich dann zur SDV AG gegangen, eine Maklerpool aus Augsburg, und habe dort den Maklervertrieb Westdeutschland aufgebaut.
Okay, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal zu seinem, du hast ein eigenes Maklerunternehmen mit 15 Maklern und Innendienstkräften gegründet,
Genau.
hoffentlich. Und warum hast du das dann verkauft? War der Preis so gut oder hattest du keine Lust mehr auf so ein Maklerunternehmen?
Nee, es war alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir waren zwar wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber es hat einfach zwischen den ja, Gründungsgesellschaftern nicht mehr so harmoniert, wie es sollte. Und es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und es wäre wahrscheinlich irgendwann zerbrochen oder man hätte sich dann zerstritten. Und dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht und habe eben meine Anteile zum Kauf angeboten, den Mitgesellschaftern. Die haben es dankend angenommen. Ich war raus und mir geht's gut. Das Unternehmen existiert auch bis heute, also denen geht's auch gut. Also war das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und wir haben auch noch gelegentlich Kontakt.
Das hört man gern, das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber wenn ihr echt, ihr habt es dann Mitte der 2010er Jahre, ne, 2000er Jahre gegründet, ja, ne? Oder wann habt ihr es gegründet? Weil ich frage nur, das ist ja schon ein extremer Umbruch, und zwar ich bin jetzt beim medialen Umbruch im Sinne von, ne, wir waren vorhin gerade, du hast noch mit Stift und Papier und nur eine
Ja.
Anzeigenseite. Und wenn du das Markenunternehmen verkauft hast, da ist ja gerade sau viel passiert, ne? Da war ja schon bestimmt ganz viel digital. Habt ihr bei eurer Gründung von deinem ersten Markenunternehmen mit, habt ihr das schon so digital gemacht oder habt ihr einfach das weitergemacht, wie man es so tut?
Also das war im Jahr 2012, als wir dann endgültig aus den Vertrieben raus waren. Und es war schon sehr digital. Also es war, wir haben Maklerverwaltungsprogramm gehabt, wo wir lange überlegt haben, welches wir nehmen sollen. Wir haben geschaut, dass wir vernünftige Vergleichsrechner haben, Internetauftritt und so weiter und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt alles schon vollkommen normal.
Erste Frage, wonach habt ihr geschaut beim Maklerverwaltungsprogramm? Was war für euch das Relevante?
Ja, dass es uns Arbeit abnimmt. Also es gibt ja häufig auch Programme, die verursachen unterm Strich dann mehr Arbeit, als wenn man sie gar nicht nutzen würde.
Aha.
Und also es musste uns Arbeit abnehmen. Wir mussten halt eine Übersicht haben, wie alles funktioniert. Aber tatsächlich haben wir einfach das genommen, was wir vorher schon jahrelang benutzt hatten als Anwender.
Gut. Und das
Das war
Zweite?
dann für uns halt einfach einfacher, weil es hat halt funktioniert. Wir wussten, wo die Knöpfe sind.
Ja, klar, es soll Arbeit abnehmen, keine Frage. Und das Zweite ist, habt ihr dann auch schon irgendwas mit Zielgruppen und sowas gearbeitet oder wie muss ich mir das
Also
vorstellen?
es war damals schon akademische Zielgruppe, weil fast alle Berater einen akademischen Hintergrund hatten und auch überwiegend in diesem Kreis beraten haben. Also klassisch Studenten und junge Akademiker, also junge Ingenieure. Das war so die Hauptzielgruppe.
Ah, weil ich frage dich, weil deine Zielgruppe, du bist ja immer noch Makler, ne? Du bist ja
Genau, ich
weiterhin
bin immer noch als
durchgehend.
Makler aktiv, genau.
Du warst auch, wenn du im Angestelltenverhältnis hast, warst du trotzdem ja weiterhin als Makler tätig, oder?
Genau, immer durchgängig, weil mir das A unheimlich viel Spaß macht, immer noch Kunden zu beraten und ich finde es für meine Tätigkeit einfach unheimlich wichtig. Man darf den Kontakt zur Basis nicht verlieren. Man muss selber mal wissen, wie es ist, in einem Verkaufsgespräch zu sitzen und mit den Kunden zu sprechen.
Und hast du immer die gleiche Zielgruppe, weil du hast deine Zielgruppe jetzt, wenn ich nach Jan Pohl Versicherungsmakler suche, ist deine Zielgruppe wissenschaftliche Mitarbeiter und Juristen. Oder steht zumindest.
Nee, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren und Ärzte. Das ist meine Zielgruppe. Juristen habe ich auch ziemlich viele, einfach aufgrund der Historie und weil ich eine geheiratet habe. Aber meine Hauptzielgruppe sind halt die Doktoranden, die Professoren und die Ärzte.
Gut, weil nämlich Juristen hätte sich gerade mir vollkommen logisch erschlossen, nicht wegen deiner Frau, sondern wegen deinem Studium, dachte ich eigentlich. Aber
Ja.
wieso jetzt Professoren und wieso Ärzte? Was genau verbindet sich jetzt mit Ärzten?
Ja, also fangen wir mal bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern an. Das kam tatsächlich durch einen Zufall zustande. Und zwar hatten wir, also man muss ja auch jetzt gedanklich wieder ein paar Jahre zurückgehen, damals in der Finanzdienstleistungsbranche war es halt üblich, Anzüge zu tragen. Anzüge sollten halt vernünftig aussehen und sollten nicht allzu teuer sein. Und ich hatte damals das Problem, dass ich eine ziemlich schwierige Figur hatte, da ich extrem viel Fitnesstraining und Kampfsport gemacht habe, heißt, mir haben keine normalen Anzüge gepasst. Und deshalb habe ich dann irgendwann per Zufall einen Maßschneider aus Thailand kennengelernt. Der hat dann erst für mich und dann auch für die Kollegen im Büro immer Anzüge und Hemden gemacht für in einer wahnsinnig guten Qualität für einen sehr, sehr guten Preis. Und irgendwann haben wir angefangen, das unserem Kunden zu erzählen und haben die mit eingeladen, haben dann da quasi Kundenveranstaltungen draus gemacht. Und da hat sich herausgestellt, dass gerade bei den jungen Doktoranden, heißt die, die das Studium zu Ende hatten und ihren ersten Job an der Uni angenommen haben, dass die alle nur einen Anzug brauchten. Und so hatten wir auf einmal massenhaft von diesen Doktoranden bei uns im Kundenkreis. Und da habe ich mich einfach sehr wohl gefühlt und so bin ich in diese Zielgruppe der Doktoranden reingerutscht. Das Schöne ist, im Gegensatz zu den Studenten, die wissen tatsächlich schon, was sie wollen und die haben auch entsprechend Geld, um eben die Versicherung, die sie brauchen, auch abschließen zu können. Und haben in der Regel eben noch den Lebensstandard eines Studenten, beziehungsweise nur leicht gesteigert, heißt, da war immer sehr, sehr viel, was man mit denen machen konnte. Und die haben sich halt auch weiterentwickelt, sind Professoren geworden oder sind in die Wirtschaft gegangen und haben da ganz, ganz tolle Jobs. Also das ist eine sehr, sehr dankbare Zielgruppe, wo ich mich einfach sauwohl fühle. Das fing komischerweise an mit diesen Anzügen.
Super, ich sag mal, das Wort maßgeschneiderte Zielgruppe hat bei dir eine vollkommen andere Bedeutung.
Genau,
Oder
genau.
wortwörtliche Bedeutung. Das ist, glaube ich, der erste, den ich kenne, der so, ja, ich habe über unsere Kundenveranstaltung haben wir beim
Die haben
Maßschneider.
Maß genommen und dann die Zielgruppe gefunden, genau.
Ja, sehr, sehr geil. So kann man kann also auch wortwörtlich eine maßgeschneiderte Zielgruppe finden. Gut,
Ja. Ach,
dann
das hat auch
verstehe.
teilweise ganz lustige Blüten angeschlagen. Also irgendwann hat sich das dann bei der Uni-Rugby-Mannschaft rumgesprochen, sodass wir dann irgendwann die ganze Rugby-Mannschaft auf einmal bei uns im Büro hatten, weil denen halt auch keine Anzüge gepasst haben. Also das war echt ganz lustig. Und dann jetzt auch wieder zum Netzwerken. Da habe ich vor kurzem auch, weil der Schneider kommt immer noch zu mir, ich mache nur mittlerweile nicht mehr so große Kundenveranstaltungen daraus, hatte ich den Benedikt Deutsch, den Bene,
Ah,
den kennst du,
ja,
glaube ich, auch.
der war
Der
schon
hat.
hier im Podcast übrigens.
Ah, okay, dann habe ich das verwechselt. Entschuldigung. Gut, du hattest vergessen, dass wir überhaupt einen hatten. Von daher sind wir jetzt
Ja,
gut.
ja.
Nee, den hatte ich dann beispielsweise in einer spontanen Aktion, hatte ich den einfach mal angerufen, also so viel auch zum Thema Zusammenarbeit, und habe gesagt, hör mal, diese Schneideraktion, so bin ich damals zu meiner Zielgruppe gekommen. Deine Zielgruppe sind doch häufig auch diese Rugby- und Footballspieler. Wäre das nicht was, wenn du dich mal mit dem Schneider unterhältst? Und ich bin mal gespannt, vielleicht, also wäre auf jeden Fall für den Tipp sehr dankbar und vielleicht setzt er das demnächst auch um. Aber so kommt man eben an die Zielgruppen.
Und
Genau.
Ärzte sind auch, weil Ärzten passen, also die haben jetzt nicht, also meiner Erfahrung nach, passen Ärzte auch in Anzüge von der Stange.
Ja, das stimmt. Also Ärzte, das war mehr aus persönlichen Kontakten. Das kam daher, dass ich damals eine Freundin hatte, die Ärztin war. Und unabhängig davon sehr, sehr viel mit Ärzten unterwegs war und mit denen feiern war zu Uni-Zeiten. Und so bin ich dann zu dieser Zielgruppe gekommen, weil irgendwann waren die dann auch fertig und haben sich dann eben weiterentwickelt. Also ich bin halt mit meinen Zielgruppen weitergewachsen. Und Professoren war einfach das Thema. Als ich die Homepage gemacht habe, also meine Homepage und mich mit Suchmaschinenoptimierung auseinandergesetzt habe, habe ich einfach ja, ausprobiert, so was gibt es denn, was gibt es für Zielgruppen, die zu mir passen, wo ich auch Interesse dran hätte, die aber noch nicht SEO-technisch total überlaufen sind. Und ich habe niemanden gefunden, der sich auf Professoren spezialisiert hat. Und dann habe ich das einfach mal ein, zwei Artikel geschrieben mit Professoren und habe geguckt, was passiert. Und tatsächlich 3, 4 Monate später haben sich die ersten gemeldet. Das war total spannend.
Ah, krass,
Und
das ist
so bin
echt.
ich dann an diese Zielgruppe gekommen. Also die Professoren habe ich tatsächlich bewusst gewählt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei im Kundenkreis, die sich dahin weiterentwickelt haben. Also vom Doktoranden zum Professor geworden sind. Aber die Zielgruppe habe ich dann tatsächlich bewusst gewählt aus dem Hintergrund, was kann ich mit meinen Laienkenntnissen in Suchmaschinenoptimierung, wo kann ich eventuell was reißen?
Offensichtlich sehr gut. Ich meine, also sehr spannend. Du hast mehrere Ansätze, um Zielgruppen zu finden, durchgespielt, ne? Also so. Und es hat funktioniert.
Genau, aber die widersprechen sich halt nicht. Also Doktoranden, Professoren, das ist ein Übergang. Es passt gut zusammen. Die Ärzte passen nicht da rein, aber ich weiß nicht, ich habe mich bei Ärzten immer super wohl gefühlt. Und hatte halt immer viel im Kundenkreis. Und deshalb ist das jetzt so die Zielgruppe.
Sehr gut. Und du hast deine, wie gesagt, wir waren ja gerade, du hast dein Maklerunternehmen, die Anteile vom Maklerunternehmen hast du verkauft, hast aber
Ach,
weiterhin
Entschuldigung.
deine.
Ich dachte, Entschuldigung, das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen, weil ich glaube,
Klar.
weißt du auch noch gar nicht. Ich habe mittlerweile auch noch eine ganz große Fastfood-Kette mit 650 Filialen, für die ich einen Rahmenvertrag gemacht habe,
Ach.
die bei mir Haftpflicht und Inhaltsversicherung machen können, exklusiv bei mir.
Ah, nee, du hast mir, ich glaube, darüber haben wir sogar, ne, nochmal zurück zu dem schönen
Ach so, ja,
Septemberabend.
das kann
Ich
sein.
glaube,
Das war da
da,
nämlich ganz frisch,
nee,
ja.
genau, da war zumindest, da war gerade die, da hast du gemeint, dass das gerade im Raum steht. Das war noch nicht,
Ach ja, genau, da war ich noch in den Verhandlungen. Ja, genau. Nee,
ah.
das hatte noch geklappt, genau.
Aha, sehr geil.
Ja,
Gut,
cool.
aber wir sind jetzt gerade noch wir sind jetzt schon wieder im Jahr 2023, aber eigentlich wollen wir erstmal noch
Entschuldigung.
zu 2012. Du hast dich, also hast du deine Anteile von dem Markenunternehmen hast du quasi an die anderen veräußert, bist
Genau.
zum STV, was, ne, gewechselt
Genau.
und du bist aber weiterhin immer noch Makler. Also Makler ist quasi die Konstante, ne? Du bist weiter Makler geblieben, oder?
Genau. Von 1999 bis jetzt, gut, wir nehmen es jetzt nicht ganz so
Ja.
eng mit dem Status,
Ja,
aber
klar.
bin ich in der Endkundenberatung als Versicherungsvermittler, ja.
Ah, sehr gut. Dann
Genau. Und
warte
jetzt
mal
eben als
kurz.
Makler,
Da
genau.
machen wir ganz kurz. Machen wir das später. Darüber sprechen wir dann später. Über die Entwicklung, die Veränderung in der Zeit. Erstmal gehen wir jetzt mal weiter von. Du bist jetzt beim STV, hast du angefangen. Also, warum bist du jetzt eigentlich? Du bist in einer Selbstständigkeit gewesen und
Ja,
hast dann dein erstes Anstellungsverhältnis genommen.
genau.
Warum?
Also Selbstständigkeit ist ja immer, du wirst es selber kennen, ein Auf und Ab.
Ja.
Und ich wollte einfach mal ein bisschen mehr Ruhe im Leben. Also ich habe Zeiten erlebt, wo es einem sensationell gut ging, also vor allem auch finanziell. Ich habe Zeiten erlebt, wo es zwischendurch mal sehr, sehr eng war. Und diese Extreme, dieses Hoch und Runter, das wollte ich nicht mehr. Also ich habe irgendeinem mal gesagt, in der Vergangenheit, also ich habe ganz, ganz viele Jahre, hatte ich damals keinen Urlaub gemacht, also bestimmt irgendwie 10 Jahre. Und ich hatte dann mal erzählt, also entweder hatte ich keine Zeit für Urlaub, aber unheimlich viel Geld zur Verfügung, oder ich hatte unheimlich viel Zeit, aber kein Geld zur Verfügung, um in Urlaub zu fahren. Das war dann der Auslöser, dass ich so lange keinen Urlaub machen konnte. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und es hatte sich die Gelegenheit ergeben, da ins Angestelltenverhältnis zu gehen bei der STV. Die Tätigkeit fand ich super spannend, da wir ja auch viel vorher schon über Pools gearbeitet haben. Und so konnte ich die andere Seite des Pools halt einmal sehen, ohne mein Traum und mein Hobby, die Selbstständigkeit als Versicherungsmakler, aufzugeben.
Und was war jetzt genau dann dein Job beim STV? Also was, du warst jetzt beim Pool und hast
Genau,
was
also
genau
bei der
gemacht?
STV, die Position nannte sich Leiter Makler Vertrieb West und die Aufgabe war einfach, Makler an die STV anzubinden, die in die Systeme zu bringen, die Programme zu erklären und einfach dafür zu sorgen, dass die mit der STV mehr Geschäft machen können als ohne. Das war
Okay,
meine Aufgabe.
ja, bist du auch einfach sehr gut prädestiniert dafür, ne? Wenn du jahrelang vorher Makler warst, ist ja genau das.
Ja, das war halt im Endeffekt mein Erfolgsrezept da vielleicht auch, dass ich den Maklern so zeigen konnte, wie ich die STV selber in der Praxis nutze. Und ich musste halt meine eigenen Maklerprozesse ein bisschen anpassen, damit sie in das System der STV passen, damit es einfach reibungslos läuft. Und das konnte ich den Maklern eben aus der Praxis zeigen und konnte eben zeigen, dass es tatsächlich einen Mehrwert bringt, mit der STV zusammenzuarbeiten.
Okay, dann warst du bei der STV. Wie ging es dann weiter? Weil du bist nicht mehr bei der STV, das weiß ich.
Genau. Nee, ich war gut 5,5 Jahre da. Habe mich dann aber auch irgendwann weiterentwickelt. Ich habe mein eigenes Faible fürs Internet entdeckt, habe die eigene Homepage ja gemacht, habe darüber dann auch meine ersten Kunden gewonnen und habe einfach immer mehr ein Faible entwickelt für das Thema Digitalisierung. Und da konnte ich aber bei der STV mich nicht weiterentwickeln. Also irgendwann hatte ich halt eine Stellenanzeige gesehen von der Inter, die einen Referenten für digitale Vertriebsmodelle gesucht haben. Und ich fand es total spannend, dass solch eine kleine Gesellschaft jemanden gesucht hat, der sich um das Thema Digitalisierung kümmert. Dazu kam dann noch, dass meine Führungskraft Jan Ross war. Den habe ich vorher mal kennengelernt und fand ihn unheimlich sympathisch und hatte einfach Lust, dort zu arbeiten. Und was dann tatsächlich ganz besonders war, ich konnte mir am Anfang nicht so wirklich was drunter vorstellen unter Referent für digitale Vertriebsmodelle. Der Jan damals aber, glaube ich, auch noch nicht so wirklich. Also er hatte schon so seine Vorstellung, aber er gab mir die Möglichkeit, mich so zu entwickeln oder die Position so aufzufüllen, wie ich es für richtig halte. Und er sagte tatsächlich zu mir, mach mal so, wie du es für richtig hältst. Als ich ihn gefragt habe, hör mal, was soll ich denn jetzt genau machen? Sagte er, mach mal so, wie du es für richtig hältst, es wird schon gut werden. Und das hat mir unheimlich viel Vertrauen gegeben und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und so hat sich das dann eben entwickelt. Und ich war dann eben zuständig A für diese ganzen Digitalmakler, so Check24, Verivox und so weiter und so weiter. Und hatte mir das Thema gesucht, dass ich Makler ein bisschen dafür begeistern will, sich in der digitalen Welt zu zeigen, heißt Unterstützung zu geben. Wie baut man sich seine eigene Homepage, Grundlagen, Suchmaschinenoptimierung? Wie gehe ich da überhaupt dran? Wie finde ich eine Zielgruppe und so weiter und so weiter? Das waren so die Themen, die ich dann treiben durfte. Das hat echt viel Spaß gemacht.
Ist da voll spannend. Also erstmal A, wann war das? Von welchem Jahr sprechen wir? Wo hat
Wir
ihr
reden
entwickelt?
jetzt von 2019, oder? 2019, genau.
Ah, zwei.
Genau,
Nee.
April 19 bin ich zur Inter gekommen, ja.
Aber nämlich, ich wollte gerade wissen, wann denn einfach so die Inter, also wo man sagt, du hast da selbst, also, dass so eine kleine Versicherung jemanden speziell für Digitales sucht, ne? War vorher scheinbar nicht der Stand, aber es sind trotzdem 2019.
Genau.
Und dann, wenn du sagst, es war gar nicht so ganz genau beschrieben, sondern es war einfach ein, mach mal so, wie du glaubst, wie es richtig ist, das wird schon gut werden. Das ist zwar
Genau.
gut, ich kenne das auch aus ganz vielen Jobs, auch wenn ich welche hatte, wenn ich, ne, irgendwo angestellt war, da war so, kannst du selbst dich orientieren. Das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite hast du aber gar keine Vorgaben, ne? Da muss man sich selbst zurechtfinden.
Ja.
Woran hast du dich denn orientiert oder an was hast du dich da orientiert, um das
Also
zu
ich
machen?
habe halt sehr, sehr engen Kontakt zu ihm gesucht und habe versucht, halt mir immer Feedback zu holen. Wenn ich irgendwas vorhatte, habe ich eben gefragt, hör mal, ist das so in Ordnung? Glaubst du, wir sind auf dem richtigen Weg? Soll ich in eine andere Richtung laufen? Und so haben wir uns dann rangetastet. Und dann eben natürlich auch die Reaktion der Makler, die uns dann eben Recht oder Unrecht gegeben haben.
Und hast du allgemein im Markt dich an irgendwas orientiert? Oder wie war denn der Stand? Wir reden ja von 2019. Wie war denn, waren da andere, wo du sagst, oh, die haben schon super gemacht, an denen haben wir uns orientiert? Oder war das eher, ja?
Also das kam dann alles so mit und mit. Also zur gleichen Zeit hat die HDI damals, glaube ich, mit dieser Initiative Handschlag angefangen. Die LV 1871 hat ziemlich viel gemacht, was digitale Unterstützung anging, was auch so in die Richtung ging. Da haben einige parallel angefangen zu arbeiten.
Genau, ich habe
Aber
mich
ich
auch das.
glaube, wir waren schon ziemlich am Anfang mit dabei,
Ja, das
was so
finde
das
ich.
Thema
Das finde
Sichtbarkeit anging.
ich. Bist du auch, sehe ich nämlich genauso. Es war nämlich wirklich, also ich weiß, dass ich die Inter mit als erste mit auf dem Schirm hatte, die sowas gemacht haben, aber ich finde es halt strange, dass wir wirklich, wir reden mal von 2019, ne? Wir reden nicht von 2009, sondern wir reden
Ja.
davon, dass die Versicherungsbranche wirklich erst so 2019 das so wirklich so mit für sich entdeckt hat, weil das habe ich auch so auf dem Schirm. Finde es aber spannend, dass du es auch genauso mir widerspiegelst.
Also auch dieser Makler-Stories-Podcast, also den habe ich ja nicht ins Leben gerufen, den hatte Jan ins Leben gerufen, ich glaube 2018. Und ich meine, das wäre der erste Podcast einer Versicherung gewesen zur damaligen Zeit.
Ja, siehst du mal,
Jetzt gibt
bisschen
es ein paar
in
mehr.
es gibt sehr viele, kann ich aus dem UMGV-Podcast-Wort berichten.
Ja.
Es gibt immer mehr, sehr viele von allem. Gut, aber du hast einfach, du hast quasi ein weißes Feld vor dir gefunden und konntest quasi die Digitalisierung mit des Vertriebes quasi ein bisschen ja, mit vorantreiben.
Genau. Und dazu kam eben alles, was entweder digital war, also Bipro etc., also alles, was ansatzweise mit digital und Abschlussstrecken, digitale Unterschriften, die ganzen Themen, die kamen dann immer zu mir. Und ich hatte irgendwann auch das Gefühl, irgendwie alles, worauf kein anderer Lust hatte, was komplex war, das kam dann auch zu mir und das sollte ich dann bearbeiten oder eine Lösung dafür finden.
Und was habt ihr denn in der Zeit von der Inter? Also, du bist gestartet mit weißes Feld. Was war denn so dann für dich so Leuchtturmprojekt, wo du sagst, okay, das habe ich zuerst mal gemacht. Ich wollte wissen, dass es so, also das, also weißt du, wo du sagst, daran habe ich mir selbst was aufgebaut und habe gemerkt, das funktioniert und das funktioniert nicht.
Ja, also für mich eine ganz große Herausforderung war, mich dem technischen Thema zu nähern, also sprich Bipro und alles, was damit zusammenhängt, zu verstehen, wie die Technik bei einer Versicherung funktioniert, die ganzen Kernsysteme, die Probleme, die dort sind. Weil das fand ich beispielsweise total spannend. Als Makler fragst du dich, warum macht eine Gesellschaft ein Schreiben so unschön? Warum kann man da nicht einen QR-Code noch draufdrücken? Oder um es einfacher zu machen? Oder warum dauern Prozesse so lang? Warum passieren immer wieder irgendwelche Fehler? Und dort konnte ich dann einmal hinter die Kulissen schauen und konnte eben sehen, wo die Fehler herkommen. Oder warum halt manche Sachen so gemacht werden oder warum man eben keinen QR-Code mal auf irgendein Formular drucken kann, weil es einfach die Programme teilweise nicht können. Das war einfach total spannend, das zu sehen. Leuchtturmprojekte waren für mich tatsächlich nachher eine Art Einzelcoaching von Maklern. Das war gar nicht so groß in der Öffentlichkeit. Aber wir hatten uns nachher einzelne Makler rausgesucht und haben tatsächlich über viele, viele Stunden mit denen zusammengesessen, haben die analysiert, haben online recherchiert, wie die dargestellt werden, wie sie sich selber sehen, wo sie mal hinwollen. Da habe ich zum einen unheimlich viel draus gelernt und ich glaube, dass ich den Maklern in vielen Bereichen auch weiterhelfen konnte. Das war so das Projekt, wo ich am meisten stolz drauf bin.
Und wie digital waren Makler damals?
Ja, das war auch extrem unterschiedlich. Also es gab einige, die waren schon super weit und es gibt andere, also es gibt ja immer noch sehr, sehr viele, die haben keine Homepage, die haben immer noch ihre Aktenordner. Mit denen konntest du kein Videocall machen, weil die keine Kamera hatten. Ja, ich glaube mittlerweile E-Mail haben sie alle. Aber viel, viel mehr ist da auch noch nicht. Also es gibt immer noch Makler, wo Faxgeräte stehen.
Aber mal so vom Gefühl her prozentual, was meinst du, wie war es denn damals 2019? Was meinst du, was schätzt du, wie viele Makler waren digital, sagen wir mal so aktiv, dass sie wirklich alles machen konnten? Und wie oder wie prozentual, wie viel waren noch gar nicht im
Also
Internet?
kommt drauf an, wie du es jetzt definierst. Also also in meiner Wahrnehmung würde heute ein digitaler Makler würde beispielsweise eine Online-Terminbuchung anbieten, würde Online-Termine anbieten, hätte eine Kundenverwaltung, würde seinen Kunden vielleicht eine App zur Verfügung stellen und und. Ich rede jetzt noch nicht von ganz, ganz viel Automatisierung.
Ja.
Jetzt muss man ja auch sagen, das war noch vor Corona, wo wir damit angefangen haben. Und gefühlt, dass die Leute eine Homepage hatten, vielleicht 30%.
Das ist strange, das ist wirklich,
Also
sorry.
gefühlt jetzt, gefühlt.
Klar, es geht ja nur erstmal so, es geht ja genau darum, also wo du, was halt dein Blick auf die Branche ist, weil wir reden halt wirklich von, also wie es halt für dich gefühlt war, ne? Also es muss ja, ne, vielleicht waren es 20 auf 50, auch 50 wäre halt eine unfassbar hohe Zahl, die noch gar
Ja.
nicht so online aktiv ist, ne? Und wie gesagt, wir reden von 2019, wir reden nicht von 2009. Das ist
Ja.
ja das Spannende, weil nämlich dann, ich sagte am Anfang zum einen, dass du da bei diesem Panel-Diskussion, das war ja 2019, ne, wo wir sagten, wie digital ist die Branche? Ah, eine 3, also ne, so
Ja.
gerade so.
Ach so, was auch noch ganz interessant war, als ich mich 2017 mit meiner eigenen Homepage beschäftigt habe. Ich weiß, also viele, die meine Homepage ansehen, werden wahrscheinlich sagen, oh Gott, die ist ja total veraltet, aber sie funktioniert. Aber als ich mich damals mit dem Thema auseinandergesetzt habe, da waren wir im Jahr 2017, habe ich überlegt, okay, mein Hauptkeyword wird Versicherungsmakler Aachen sein. Ich muss gucken, dass ich in den Top 10 für das Keyword Versicherungsmakler Aachen komme. Und wenn man damals gegoogelt hat, Versicherungsmakler Aachen, ich glaube, da waren bei den ersten 10 Treffer waren noch nicht mal 10 Versicherungsmakler dabei. Das hat sich mittlerweile auch radikal geändert. Also das ist viel, viel, viel professioneller geworden und viel schwerer,
Ja,
jetzt da vernünftig zu spielen.
aber dann sehen wir auch, dass es sich in echt kurzer Zeit radikal geändert hat. Also ein
Ja.
groß, also quasi ein Quantensprung in der Versicherungsbranche innerhalb kurzer Zeit gewesen.
Ja, und ganz viel passiert ja jetzt durch das Thema künstliche Intelligenz wieder. Da sind ja jetzt nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten gegeben. Und da muss man auch erstmal mitkommen, ne?
Ist aber ist ein gutes Stichwort, weil nämlich, ich wollte jetzt nämlich gerade noch von dem, es hat sich radikal schon viel verändert. Und ich sagte auch in der Einleitung, du hast damit diese Studie mit der MSG zur Zukunft des Maklervertriebs gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Und B, was sind denn eure Erkenntnisse?
Ja. Dazu gekommen ist es tatsächlich über einen Zufall. Ich habe mich immer sehr, sehr viel ausgetauscht, weil wir uns einfach unheimlich gut verstanden haben mit einem Berater von der MSG. Und oh, ich weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Wir hatten uns über irgendeinen Artikel kennengelernt, den die verfasst haben. Da habe ich angerufen und hab Fragen zu dieser Studie gestellt oder zu dem Artikel. Und so hatten wir uns kennengelernt. Seitdem waren wir regelmäßig im Austausch. Und irgendwann hatte er mir sein Leid geklagt, dass er ganz gerne eine Studie machen würde, aber er nicht genügend Datensätze hat, um diese Studie zu machen. Und dann hatten wir uns darüber ausgetauscht und dann habe ich ihn gefragt, ja, was hast du denn die Makler gefragt? Und dann hatte er mir ein paar Fragen genannt und da meinte ich, Mama, das ist ja lustig, weil ich habe mich gerade mit der Art der Kommunikation der Inter zum Makler beschäftigt. Heißt, ich habe untersucht, wie die Inter mit Maklern kommuniziert, über welche Kanäle, über welche technischen Einrichtungen und habe einfach eine Maklerumfrage gemacht, wie sie denn kommunizieren wollen. Und ich glaube, wir hatten 80% Fragengleichheit und dann konnten wir einfach die Fragen oder die Daten, die ich gesammelt hatte, konnten wir zusammenschmeißen und daraus konnten wir eine gute Studie machen. Also es ging im Prinzip darum, wie wir, also dass zu wenig Daten da waren und daraus haben wir dann eine Studie gemacht.
Und was war das Ergebnis eurer Studie?
Also für mich das Treffen, also das Überraschendste, ne, doch, es war für mich auch überraschend, war eine Aussage, dass über 70% der Makler es bevorzugen, direkt mit dem Fachbereich zu sprechen, als mit dem Maklerbetreuer. Das war für mich das Prägendste. Und da muss man, wenn man das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, muss man halt überlegen, warum wollen die denn mit denen sprechen? Weil es ist doch eigentlich mit einem Maklerbetreuer viel angenehmer zu sprechen als mit irgendjemandem aus dem Fachbereich, weil erreichen tust du die fast auch nie. Und wenn man sich dem dann wieder nähert und überlegt, wie groß muss der Painpoint sein, dass die 20 Minuten Warteschleife in Kauf nehmen, um dann mit jemandem aus dem Fachbereich zu sprechen, wie groß muss der Painpoint sein, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass die Maklerbetreuer nicht mehr die Probleme lösen können, die sie eigentlich lösen sollen. Weil ganz viele Maklerbetreuer sind seit 20, 25 Jahren in der Branche. Die Hauptaufgabe war es ganz, ganz viele Jahre, dem Makler die neuesten Produkte zu erklären, Flyer vorbeizubringen, und so weiter und so weiter. So sind die in die Branche gestartet und haben sich unter Umständen nicht weiterentwickelt. Aber das Problem der Makler, die mittlerweile deutlich spezialisierter sind als früher, die fachlich viel, viel weiter sind, die digital viel weiter sind, die spezialisierter sind, die haben andere Fragen als die Makler vor 15 Jahren. Wenn die eine Frage haben, die sie sich als Spezialist nicht beantworten können, dann ist die Frage knackig und deshalb müssen die halt zum Fachbereich. Und da habe ich eben festgestellt, dass die Maklerbetreuer meiner Meinung nach anders arbeiten müssten, als sie es tun oder zum damaligen Zeitpunkt getan haben. Das war für mich dann die Haupterkenntnis aus der Frage heraus, warum rufen die Makler im Fachbereich an?
Das ist spannend. Es wäre auch gerade genau meine, also du sagtest, dass sie einfach lieber 20 Minuten Warteschleife, um dann halt mit einem Fachbereich zu reden, als mit
Ja.
ihrem Maklerbetreuer. Wäre auch meine Erkenntnis, ja, wahrscheinlich, weil der Maklerbetreuer denen die Antwort nicht geben kann, die sie wollen. Also, ne, nicht aus Bosheit, sondern einfach, das ist nicht so tief im Thema drin.
Genau, also bei manchen Themen ist es halt so, dass ein Maklerbetreuer, der muss A unter Umständen drei Sparten betreuen, soll in drei verschiedenen Sparten absoluter Fachmann sein und die kleinsten Details kennen und dann am besten auch noch das Geschäftsmodell des Versicherungsmaklers verstehen. Und das hat sich eben auch massiv geändert. Also was früher vielleicht, das wird meiner Meinung nach auch ganz stark, dem wird gar nicht stark genug Rechnung getragen. Früher war so in der Direktanbindung der typische Makler war vielleicht ein Maklerbüro mit 10 bis 15 Mitarbeitern, hat so ein kleiner bis mittelständischer Makler. Die werden ja heutzutage alle aufgekauft. Und der Maklerbetreuer, der sich wohlgefühlt hat, wenn er mit einem Geschäftsführer von einem 10-Mann- oder 15-Mann-Unternehmen gesprochen hat, der jetzt auf einmal Unternehmen gegenüberstellt, die 2000, 3000 Mitarbeiter haben, das ist was ganz anderes. Die brauchen ganz andere Kompetenzen. Und
Ah,
das hat sich halt radikal verändert.
ich wollte mich gerade fragen, du hast gemeint, du hast für dich daraus gezogen, den Schluss, dass die Arbeitsweise von den Maklerbetreuern sich ändern muss.
Genau, die müssen sich meiner Meinung nach spezialisieren, A, auf Themen, damit die Spezialfragen der Makler klären können, dass du eben einen Spezialmaklerbetreuer hast für zum Beispiel Ärzte oder für Heilwesen, dass du einen hast für Rechtsanwälte, dass du einen hast für, weiß nicht, für ganz, ganz kleine Spezialthemen, wo die dann aber richtig fit sind. Und dass du einen hast, der für digitale Makler, der deren Sprache steht, der versteht, wenn die sagen, ich brauche ein bisschen Input, weil ich will einen Artikel für meine Homepage schreiben, bitte gib mir was, woraus ich einen Artikel schreiben kann, der dann überhaupt versteht, worum es geht. Weil das ist mir aufgefallen, als ich angefangen habe, mein eigenes Maklerunternehmen immer digitaler zu machen, dass wenn ich gesagt habe, ich will einen Artikel für meine Homepage schreiben und muss mein SEO ein bisschen verbessern, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, wovon ich überhaupt rede. Und die müssen halt mein Geschäftsmodell verstehen und idealerweise mich ein bisschen weiterbringen.
Aber das
Aber
heißt, ja?
das kann nicht ein Einzelner, kann das nicht alles leisten. Das muss ein Team sein, das müssen mehrere sein.
Das ist ja vor allen Dingen, auch wenn ich das höre, was du gerade sagst, leuchtet mir alles vollkommen ein. Aber dann heißt es ja auch, dass quasi der Maklerbetreuer gar nicht mehr so regional verankert sein muss. Also, ne, so Postleitzahl
Ja.
XYZ ist meine. Und das andere ist dem anderen, sondern halt eher ja, thematisch, wie du sagst. Aber dafür meinetwegen deutschlandweit immer für die Heilwesen-Experten
Ja,
zuständig ist.
also das würde ich so sehen. Das würde ich so sehen. Ob es gibt mit Sicherheit auch andere, die es anders sehen, die sagen, nee, es ist ganz wichtig, dass er den gleichen Dialekt spricht. Aber es wäre ja heutzutage, ist es ja auch viel einfacher möglich, weil es findet ja ganz, ganz viel per Videotelefonie statt, sei es per Teams oder per Zoom oder mit was auch immer. Das war ja. Ich sag, ich springe jetzt immer in 2019 nur zurück. Das war ja da schon eher eine Ausnahme,
Genau, früher.
dass man Videotelefonie gemacht hat.
Genau, früher, liebe Kinder, vor dem
Früher,
Krieg.
in der Vor-Corona-Zeit können wir jetzt fast sagen.
Genau, da war das noch ungewöhnlich.
Genau.
Aber ich finde,
Und
ich
die
kann das.
ganze Maklerbetreuung, Entschuldigung, den Satz noch, die ganze
Ja.
Maklerbetreuung ist halt, also nicht, man muss immer Aussagen, aufpassen mit den pauschalen Aussagen. Aber häufig ist sie noch ausgerichtet auf die regionalen Strukturen von damals, von vor Corona.
Ja, und es sind auch wahrscheinlich auch die Fähigkeiten der meisten Maklerbetreuer, ohne es despektierlich klingen zu wollen, sind halt auch noch wahrscheinlich darauf ausgerichtet. Es sind noch gar nicht auf die Nach-Corona-Zeit
Ja.
ausgerichtet, ne? Wenn du selbst sagst, 20 Jahre, du hast quasi es immer so gemacht, und jetzt plötzlich musst du komplett andere Skills haben.
Ja, auch genauso jetzt, ich springe jetzt einfach mal kurz zum Thema Vergleichsrechner. Auch da, die sind meiner Meinung nach damals so gebaut worden, sind ja teilweise auch schon 20 Jahre alt. als der Makler noch neben dem Kunden am Küchentisch gesessen hat oder der Kunde beim Makler im Büro war. Also heißt, man hat zusammengesessen und so sind die ganzen Vergleichsrechner konzipiert worden. Heutzutage wird asynchron gearbeitet und an verschiedenen Orten, per TeamViewer oder sonst irgendwas. Und das hat auch wiederum andere, also man braucht andere Sachen in einem Vergleichsrechner, meiner Meinung nach.
Da kommen wir gleich zu. Das ist ja dein jetziger aktueller Job. Klingt so, wie ich so komplett ein ganzes Leben. Was du gerade, also da bist du ja quasi, ne? Software kommen wir gleich. Ich finde noch gerade nämlich spannend, weil ich habe mir noch aufgeschrieben, das habe ich mir vorhin schon mal, du hast gesagt, du hast 99 angefangen und seitdem bist du durchgehend, ich sage jetzt mal, in der Endkundenberatung tätig. Ne? So.
Genau.
Wie hat sich das denn verändert? Also, was hat denn der Jan damals und der Jan heute? Also, was hat sich verändert und was ist aber eigentlich gleich geblieben? Gibt es da irgendwas?
Also das, was auf jeden Fall gleich geblieben ist, und ich glaube, das wird sich auch kaum verändern, ist, dass man zum Zug kommt, ich sage es jetzt mal bewusst so, oder dass der Kunde sich für den Makler entscheidet oder für ein Produkt entscheidet, wenn ein gewisses Grundvertrauen da ist. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Man wird nichts abschließen, wenn man dem Gegenüber nicht vertraut. Und dieses Vertrauen zu bekommen oder sich zu verdienen, das findet halt mittlerweile ganz anders statt. Früher, ich weiß noch, wie wir ausgebildet worden sind, dass du gelernt hast, wie gibst du vernünftig die Hand, wie hältst du sie, machst du sie offen, machst du sie zu, wie fest darfst du drücken, wie müssen deine Klamotten aussehen, was im Zimmer darfst du loben, was nicht. Also wie wir da auf alles geschult sind, um Vertrauen zu schaffen oder um Sympathie herzustellen. Das funktioniert heute in der digitalen Welt, wo zumindest bei mir, ich mache nichts anderes mehr außer Online-Terminen, das hat sich halt ganz radikal verändert. Die Geschwindigkeit hat sich ganz radikal verändert. Früher, eine Nachbearbeitung, wenn die gekommen ist, musstest du meistens zum Kunden fahren, dir dort die Originalunterschrift abholen oder es per Post schicken. Heutzutage machst du das halt kurz per E-Mail und E-Signatur. Oder E-Mail ist ja auch schon fast wieder out, per WhatsApp und E-Signatur.
Ist das aber bei allen Versicherern möglich oder nicht? Weil ich spreche ja mit mehreren von euch, ne? Von euch
Ja.
Maklern und so. Und mir sagen auch immer wieder welche so, ey Marco, ganz im Ernst, es sind noch gar nicht alle angekommen und ich wähle auch danach aus, wie digital mein Versicherer ist. Also der Versicherer, den ich den Kunden anbiete, muss digital sein, sonst fällt er raus. Gibt's das immer noch? Ist das immer noch so der Stand oder?
Also würde ich genauso sehen, der Prozess ist mittlerweile oder wird wahrscheinlich auch früher schon sehr, sehr wichtig gewesen sein. Da ging es halt nur um andere Themen. Also es kommt immer ganz auf die Sparte an. Also bei einer privaten Krankenvollversicherung, wo man etwas mehr dran verdient als an einer Auslandsreisekrankenversicherung, nur um mal ein Beispiel zu nehmen. Da tue ich mir im Prozess schon mehr an als bei einer Auslandsreisekrankenversicherung. Also wenn da nicht ein reibungsloser Prozess ist, der optimal funktioniert, würde ich mit dieser Gesellschaft nie zusammenarbeiten. Bei einer Krankenvollversicherung, wenn da ein ganz, ganz toller Tarif ist oder irgendwas Besonderes drin ist, dass es sinnvoll ist, dass der Kunde das bekommt, dann tue ich mir da auch einen schlechten Prozess an, aber nicht gerne.
Okay, aber die Prozesse sind auch, also, aber glaubst du, Versicherer haben es verstanden, langsam? Also, dass sie alle verstehen, okay, wir müssen den Maklern die bestmöglichen Prozesse anbieten, weil sonst gibt es uns in 10 Jahren, sind wir ganz raus.
Ich habe mal einen tollen Spruch gehört. Ich sage jetzt nicht bei welchem Arbeitgeber. Da hieß es mal, also wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Also ich glaube, es ist den Versicherern schon bewusst, dass da irgendwas schief läuft, aber die wissen halt teilweise nicht, wie sie es ändern wollen. Und
Okay.
setzen unter Umständen nicht die Priorität so hoch, dass sie es ändern können, weil
Ah,
der
okay.
Schmerz auch einfach nicht so groß ist.
Okay, stimmt. Ich glaube auch, dass die Versicherer nicht böse sind, um Sachen nicht zu ändern. Ich glaube auch, dass es tatsächlich Prozesse gibt, intern. Ich spreche auch mit Vorständen, spreche über die Zukunft der Branche. Da sind halt auch einfach die Systeme halt nun mal noch aus dem alten Jahrtausend. Und die können Dinge nicht so ändern, wie sie wollten. Also wenn die alles machen. Mir hat mir auch irgendwer gesagt, wenn ich alles machen könnte, wie ich wollte, wären wir viel weiter. Aber die können nicht, die sind auch die Hände gebunden oft, weil es einfach Prozesse gibt. Und dann geht das nicht.
Ja, und wenn halt, also ich zum Beispiel bin ein totaler Freund von Terminbuchungen. Ich hasse Terminabsprachen. Ich finde das immer so einfach, wenn man einfach einem einen Link schicken kann und der trägt mir einen Termin an, wenn es bei beiden Leuten passt. Aber es gibt eben auch Leute, die verwehren sich dem, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass jemand anders über meine Zeit frei verfügt oder mir Termine reinlegen kann. Das muss auch von den Mitarbeitern gewollt und mitgetragen werden.
Ja, das stimmt. Aber ist ja immer, das Terminbuchungstool nehme ich jetzt mal als Aufhänger, um zu Software zu kommen, ne? Wo du jetzt ja
Achso, ja, wir hatten ja bei der Inter gab es ja dann noch die eine Änderung, ich bin ja Referent für
Achso.
digitale Vertriebsmodelle. Und dann, nachdem Nico Locker, den du ja auch sehr gut kennst, gekommen ist, bin ich ja dann irgendwann noch in die Leitung der Maklerbetreuung gekommen.
Ah,
Also ich habe
okay.
die Maklerbetreuer der Inter noch geleitet. Also nicht Key Account, sondern die Maklerbetreuer.
Ah, du hast dann quasi, okay, du warst Ansprechpartner für die Maklerbetreuer, nicht mehr für Makler, sondern für Maklerbetreuer.
Genau.
Aber was hast du da gelernt? Weil das ist ja auch spannend, weil das ist ja nochmal eine andere Stufe jetzt quasi.
Ja, genau. Also da habe ich mich halt sehr intensiv mit der Zukunft der Maklerbetreuung eben auch basierend auf dieser Studie beschäftigt, wie ich die Maklerbetreuung denn bauen würde, wenn ich keine Restriktionen hätte. Und das haben wir eben versucht mit und mit umzubauen. Beispielsweise die Aufhebung des Regionalitätsprinzips mit Spezialisierung der einzelnen Maklerbetreuer auf verschiedene Themen, Online-Terminbuchung, dass der Makler nicht ständig versuchen muss, den Maklerbetreuer zu erreichen, sondern dass er sich einfach einen Termin bei ihm eintragen kann und er dann genau weiß, dass der Maklerbetreuer dann auch halbwegs vorbereitet ist, weil bei einer Terminbuchung kann man ja auch schon mal das Thema mitgeben. Also Themen habe ich mich mit beschäftigt, ja.
Und sind denn aber, ich vermute, die Antwort wird jetzt ja sein, aber die Frage ist, sind denn auch Maklerbetreuer so unterschiedlich wie Makler, auch im Sinne jetzt meinetwegen von digitaler Arbeitsweise oder Affinität, sagen wir jetzt mal?
Ja, natürlich. Also da sind Welten. Also zum einen hat man auch bei den Maklerbetreuern ja eine sehr, sehr große Bandbreite vom jungen, hungrigen, aber unerfahrenen Wilden, der so Mitte 20 ist. Die sind in der Regel sehr, sehr digital affin. Und dann gibt es auf der anderen Seite das andere Extrem, den Maklerbetreuer, und davon gibt es sehr, sehr viele, die kurz vor der Rente stehen, die ihren Job jahrelang gut gemacht haben, die dann eben auch sagen, warum soll ich mich denn verändern? Lass mich doch die letzten 3 Jahre, die ich noch habe, persönlich zu meinem Makler fahren. Ich gehe mit dem Kaffee trinken, danach gehen wir was essen, gehen vielleicht noch eine Runde spazieren und der bringt doch Geschäft. Die Extreme gibt es da eben.
Aber die werden ja mit der Zeit, also ne,
Nicht aussterben, auch irgendwann, aber in Ruhestand gehen, ja.
genau, ja, nee, ich meine, genau, es wird sich ja zwangsläufig einen Wandel geben. Ich bin noch nicht mal sicher, dass das alles ganz falsch ist. Ne? Also ich glaube, dieses persönliche Treffen, gerade in Zeit von Digitalisierung, hat einen hohen Wert. Aber ich glaube, dass du als Maklervertreter halt auch da auf deine Zeit und die Zahlen achten musst, so böse es vielleicht klingt, aber du kannst halt nicht mit jedem Makler dich persönlich treffen auf einen Kaffee, sondern halt nur mit denen, die es, ja, wo das Geschäft halt auch stimmt, ne?
Genau, das muss ich alles rechnen, da muss man nachgucken. Also ich finde schon, dass man als Versicherungsgesellschaft da auch einen Vorschuss geben kann, dass man eben sagt, okay, ich investiere jetzt mal in den Makler und erwarte jetzt nicht sofort in den nächsten 3 Monaten riesige Umsatzsteigerungen, sondern das ist Vertrauen, was ich aufbauen muss, was miteinander wachsen muss.
Ja, natürlich. Du kannst ja nicht. Also ein 22-jähriger frischer Makler kann halt noch gar nicht das Geschäft bringen, wie ein
Ja,
42-jähriger, ne? Das ist ja
aber auch,
logisch.
also ich habe beispielsweise immer gesagt, also trefft euch gerne auch persönlich mit den Maklern. Es muss ja nicht jetzt jeden Monat oder jedes Quartal sein, sondern macht halt Online-Termine und trefft euch statt einmal im Monat mit ihm einmal im Jahr, aber geht dann wenigstens vernünftig mit ihm essen. Dass dieses Treffen dann auf persönlicher Ebene eben in Erinnerung bleibt, dass es dann was Besonderes ist, was im Kopf bleibt, weil das schweißt dann zusammen. So stellt man dann eine persönliche Bindung her.
Ja, stimmt. Ja, dann, aber jetzt bist du nicht mehr bei der Inter, sondern jetzt bist du bei Software.
Genau.
Also beim Thema Vergleichsrechner, wo wir auch schon
Genau.
im Vorgespräch kurz besprochen haben, dass ihr Vergleichsrechner macht, die offensichtlich sehr gut sind, wie mir erklärt wurde.
Genau, also das Interessante ist, den Software-Vergleichsrechner nutze ich schon immer gefühlt. Also fast mein ganzes Leben hat mich der begleitet. Ich habe auch, ich hoffe, ich darf das sagen, sehr, sehr häufig über diesen Rechner geflucht, aber ihn immer wieder auch verwendet. Also das ist ja eben das Schöne, man schimpft eigentlich ununterbrochen drüber, weil irgendetwas nicht funktioniert, aber man benutzt ihn dann doch immer noch, weil es eben anscheinend auch nichts Besseres gibt. Und das Schöne ist, es sind halt in der Regel nur Kleinigkeiten, also wie das Feedback, was du mir von dem Kollegen eben im Vorgespräch gegeben hast. Der sagt, es ist seiner Meinung nach der beste Vergleichsrechner, aber aufgrund von dem und dem kann ich ihn nicht benutzen. Und das sind häufig Kleinigkeiten. Und das ist eben das Schöne. Ich nutze sie selber nahezu täglich als Anwender und sehe, wo halt Kleinigkeiten sind, die nicht funktionieren. Und die kann ich jetzt eben auch mit und mit abstellen. Und den IT-Menschen auch mal sagen, wie der Vergleichsrechner denn tatsächlich in der Praxis benutzt wird. Weil die Vorstellung, wie etwas benutzt wird und wie es dann tatsächlich benutzt wird, geht auch häufig auseinander. Und das finde ich einfach total spannend, da jetzt auch mal zu sehen, wie so ein Tarifrechner überhaupt gebaut wird, wie ein Tarif da reinkommt, vor welchen Problemen man steht. Also das ist gerade alles total spannend, was da passiert. Und es ist für mich eine enorme Lernkurve.
Ich finde das ganz spannend, weil du hast ja vorhin auch erzählt, also A, du nutzt den Vergleichsrechner schon immer und hast
Ja.
aber gesagt, auch da hat sich die Nutzung des Vergleichsrechners hat sich verändert. Und man früher saß man zusammen mit dem Kunden am Küchentisch,
Ja.
Vergleichsrechner genutzt. Heutzutage läuft es anders. Wie hat sich denn also, wir wissen beide, dass ich keine Ahnung von der Materie habe. Ich nutze keine Vergleichsrechner. Wie hat sich denn der Vergleichsrechner, haben die sich jetzt auch in den letzten 5 Jahren, wir waren gerade bei den Maklern, ne, die 2019 lagen wir 50%, haben einfach mal noch nicht mal noch online eine Homepage gehabt. Mittlerweile ist es anders. Haben sich auch die Vergleichsrechner jetzt in den letzten 5, 6 Jahren so rapide verändert oder arbeitet man heute noch mit Vergleichsrechnern wie vor 15 Jahren?
Also so ganz rapide hat sich gefühlt nichts verändert. Es wird immer weiter versucht, etwas zu verbessern, Fehler auszumerzen, die Rechner schneller zu machen. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Automobilbranche. Wenn du, ich habe unheimlich viele Kunden, die kommen aus dem, also weil Aachen ist technische Hochschule, hier sind unheimlich viele Maschinenbauer, Motorenentwicklung wird hier viel gemacht. Und die erzählen mir immer, das Auto wurde immer weiter oder die Motoren immer weiter perfektioniert. Und letztens sagte mir einer, also gefühlt, wenn wir jetzt nicht das Benzin ändern, ist die Mechanik ist jetzt ausgereizt. Also da kann man jetzt nicht mehr so viel machen. Und gefühlt ist das die letzten Jahre bei den Vergleichsrechnern auch passiert. Die sind immer weiter verbessert worden im Detail. Aber es hat sich halt mittlerweile ganz radikal die Art der Beratung verändert. Also jetzt als Beispiel in der Automobilindustrie, jetzt ist halt Elektro. Dann ist alles das, was du an normalen Benzinmotoren gemacht hast, ist jetzt nicht mehr so relevant. Jetzt sind andere Themen wichtig. Und das, glaube ich, ist bei Vergleichsrechnern jetzt auch relevant, dass nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass Berater und Kunde live im Termin sitzen und die Rechner gemeinsam zeitgleich bedienen, sondern das findet häufig asynchron statt. Oder es wäre wünschenswert, wenn es asynchron stattfinden würde, meine Meinung.
Und ist denn, also, weil ich finde es gerade spannend, weil du gerade, wo du das erzählt hast mit dem Automobilvergleich, war auch genau mein erster Gedanke. Ja, aber jetzt haben wir halt E-Autos und das ist einfach alles anders, wie ich von auch von mir bekannten Ingenieuren gehört habe. Für mich ist es ein
Ja.
Auto. Ist denn das auch
Also
schon jetzt?
nehmen wir einfach nur ein Beispiel. Wir waren eben bei Terminbuchungstool. Wenn ich mir doch jetzt, also man kann ja ganz viel, könnte man automatisieren. Jetzt als Beispiel, du buchst dir einen Termin bei mir wegen Kfz-Versicherung. Ich hasse das. Ich habe, glaube ich, nur 30 Kfz-Versicherungen im ganzen Bestand, was extrem wenig ist. Aber da hast du ganz, ganz viel Datenaufnahmearbeit. Wenn du dir jetzt einen Termin bei mir buchen würdest zum Thema Kfz-Versicherung, könnte ich dir direkt beispielsweise einen Link mitsenden, der mir schon mal alle Daten, die ich brauche für eine Berechnung, die du einfach sammeln kannst. Wäre es einfach schön, wenn du diese Daten dort schon einträgst und ich habe sie wie von Zauberhand direkt in meinem Rechner drin, sodass ich es nicht mehr eintragen muss. Spart mir in der Beratung locker 15 bis 20 Minuten Zeit. Und solche Themen, asynchrone Abschlüsse, ich erkläre dir was, schicke dir das Angebot, du schläfst nochmal drüber und schließt dann später von zu Hause aus ab oder arbeitest dran und ich habe es dann in meinem Rechner wieder. Solche Sachen würde ich mir wünschen, weil heute ganz, ganz viel eben asynchron stattfindet.
Und wird das auch, also du bist jetzt quasi an der Quelle der Vergleichsrechner, quasi.
Ja.
Und sprichst du auch, ich gehe davon aus, wahrscheinlich mit solchen Leuten, mit
Ja.
solchen Leuten, die das entwickeln, solche Leute, mit IT-Lern.
Ja.
Haben die das denn schon verstanden? Sind die einfach, sagen, ah ja, klar, die Welt hat sich verändert? Oder sind ITler auch wie Maklerbetreuer, die sagen, ich habe noch 3 Jahre, ich muss ja nichts mehr ändern? Sind
Nee,
ITler auch so oder sind die
das,
eher.
das hat sich tatsächlich, also das muss ich wirklich sagen, das ist radikal anders. Also die sind total dankbar für die Hinweise, die wollen das umsetzen, die wollen es verändern, die wollen das Produkt besser machen. Das ist eine ganz andere Mentalität, als ich sie auch in der Versicherungsbranche kennengelernt habe. Da ist ganz häufig bewahren, keine Veränderung. Das haben wir schon immer so gemacht und es hat ja auch immer funktioniert. Und lass es uns doch einfach weiter so machen wie bisher. Da ist es radikal anders. Die wollen Veränderungen, die wollen verbessern. Also die Reaktion, da bin ich wirklich total geflasht von.
Also die wollen immer, die wollen quasi von dir hören, was noch nicht geht, um es zu
Ja,
machen.
endlich einer, der mir zuhört.
Ja, kann ich verstehen, weil die einfach, die sind ja quasi, wir reden ja von IT-Lern, die ihre Programme ständig nach Fehlern und
Ja.
Bugs und sowas analysieren und alles ja, dankbar sind, wenn
Die
jemand ihnen
wollen es
hilft.
einfach ununterbrochen nur verbessern und es besser für den Kunden machen und sind total dankbar dafür.
Und
Und
wie
wenn
wäre jetzt.
Veränderung ist, dann ist eben Veränderung. Also das finde ich ganz toll. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung für mich, das mal zu sehen.
Wenn wir jetzt mal einfach, du weißt, ich hab auch so einen Podcast, wo ich über 2030 rede mit Vorständen und da finde ich aber gerade spannend. Da gibt es ja ganz viele Überlegungen, wie sich alles verändern wird. Aber wir sehen jetzt mal, ne, von 2019, was vor 6 Jahren war, knapp, oder sagen wir vor 5,5 Jahren war, hat sich radikal verändert. Wenn ich jetzt auf 2030, was in 5 Jahren ist, was glaubst denn du, wie sich da, und wir reden jetzt mal nur von der Vergleichsrechnerlandschaft, ne, von einem ganz kleinen Ding. Was glaubst du, wie wird sich das da verändern? Also was gibt es da irgendwas, wo du sagst, das wird einen Quantensprung geben? Oder wird einfach, werden Vergleichsrechner in 5 Jahren noch genauso laufen, wie sie heute laufen?
Also ich glaube tatsächlich, dass sich da schon einiges verändern wird. Allerdings gibt es auch da immer sehr stark halt die technischen Restriktionen. Man muss halt ein Programm weiterentwickeln. Du kannst es nicht von null auf neu machen. Ich glaube, dass immer mehr KI Einzug erhalten wird, auch da, wo es sinnvoll ist. Und ich glaube, dass sich ein Vergleichsrechner, oder ich würde mir wünschen, dass ein Vergleichsrechner sich immer mehr zur Beratungsunterstützung entwickeln würde. Also unterstützend in der Beratung durch den Makler und nicht nur einfach ein stupider Vergleich. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel, also das kommt auch meiner Meinung nach in allen Vergleichsrechnern viel zu kurz, die Kundenunterlage, den Vergleich, den der Kunde kriegt. Wird der Kunde sehr häufig mit alleine gelassen. Also ich weiß nicht, ob du es kennst. Du vergleichst eine BU, schickst dem Kunden das Angebot und einen Vergleich von Gesellschaft 1, 2, 3. Und dann steht dann da drin, erfüllt dieser Tarif die abstrakte Verweisung. In der Maklervariante steht nochmal erklärt, was bedeutet denn jetzt abstrakte Verweisung? In der Kundenvariante nicht. Aber eigentlich
Ah,
gehört es dahin.
das ist aber ne, okay, interessant, dass man als Kunde mehr allein gelassen wird als als Makler. Also der eh noch weniger Wissen hat.
Genau, und da kann ich mir eben vorstellen, dass sich da ganz, ganz viel tun wird, dass da einfach der Kunde nochmal mehr in den Mittelpunkt gestellt werden kann. Ach, keine Ahnung, wenn du da einen angelernten KI-Bot da dranhängst, wo der Kunde seine Fragen stellen kann und der Bot beantwortet die gut aus dem Vergleich heraus. Können nachher viel weniger oder muss der Maklerbetreuer, ach, der Maklerbetreuer ist auch schon, der Makler im nächsten persönlichen Termin viel, viel weniger Fragen beantworten.
Das glaube ich auch. Glaubst du, dass das wird auch einfach ein, wir haben vorhin ja von Versicherer, von Maklern gesprochen, die einfach sagen, ich tue meine Versicherer mittlerweile auch stark mit danach aussuchen, welche, wie digital die sind. Also, ne, wo man sagt, okay, das kommt auf meine, wie nennt es denn, in meinen Fokus ist einfach, wie wichtig, wie schnell, wie gut ist das Ding. Und
Ja.
nur dann, glaubst du auch genau, dass der Grund mit sein wird, wie einfach dann Vergleichsrechner? Weil da gibt es ja auch einen Wettbewerb, dass man auch da sagt, okay, die müssen einfach mir das leisten, weil sonst ist der Vergleichsrechner gar nicht mehr auf meinem.
Ja, klar. Also also meiner Meinung nach muss der Vergleichsrechner dir einen Mehrwert in deiner Beratung bieten und dir einen Vergleich vereinfachen. Unterm Strich, also einfach zusammengefasst, er soll mir Zeit in der Beratung sparen. Also durch die Doppelbelastung bei mir zwischen Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit habe ich halt immer nur sehr, sehr begrenzt Zeit, die ich für mein Maklerunternehmen aufwende. Und ich schraube ständig daran, diese Zeit, die ich für den Markt, für meine Kunden habe, möglichst effektiv zu nutzen. Und wenn mir der Vergleichsrechner in einer Beratung 25 Minuten einspart von einem 1,5 Stunden Termin, ist der ganz viel Geld wert. Und ich glaube, danach werden Makler sich auch zukünftig das auswählen. Wie schnell kann er rechnen? Wie viel Arbeit nimmt er mir ab?
Ja, spannend. Dann sag das mal genau deinen IT-Lern oder den Entwicklern von eurem. Ich glaube ich
Ja.
auch. Ich glaube auch, das ist
Nee.
genau das.
Genau, aber genau über diese Themen sprechen wir eben. Und dann muss man eben gucken, was erwarten Makler heutzutage. Ich denke, dass viele auch so denken wie ich, dass sie ihre Prozesse optimieren wollen. Und da muss sich so ein Vergleichsrechner eben auch den Prozessen anpassen können.
Ja,
Und dann
spannend.
wird er dem Makler und dem Endkunden und schlussendlich auch der Versicherung, weil was bei dem Makler für eine Zeitersparnis sorgt, kann man auch der Versicherung eine Zeitersparnis oder eine Prozessersparnis darstellen, indem man eine Dunkelpolisierung beispielsweise ermöglicht, sparen die Versicherer auch Geld dran. Also eigentlich haben alle ein Interesse daran, dass es einfacher und digitaler wird. Und wenn du die Wahl hast zwischen zwei Gesellschaften, die eine bieten dir einen einfachen Online-Abschluss an und die anderen nicht, und ansonsten sind die Versicherungen austauschbar, ja, dann nimmst du immer die mit dem einfachen Prozess. Selbst wenn die ein paar Cent teurer ist.
Wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen. aber ich habe noch drei Fragen.
Kannst du ja schneiden.
Nee, aber ich hab zum Schluss noch drei Fragen, weil es ist echt, ist wirklich, genau so sehe ich es auch. Ich glaube auch, dass tatsächlich Preis ist relevant, aber ich glaube, dass Zeit relevanter ist als Preis. Also im gewissen Maße, ne? Klar.
Ja, also du kannst es ja auch fast wie ein Business Case rechnen. Also wenn der Abschluss 10 Minuten schneller geht, dann rechnest du deinen Stundenlohn runter und dann siehst du, wo die Differenz liegt.
Ja. Ja, aber jetzt kommen wir noch das. Wäre fast schon ein guter Schluss gewesen, aber ich habe noch drei Fragen. Und zwar
Ja.
meine drei Schlussfragen.
Ja.
Und die sind ja immer die gleichen. Und zwar ist die erste: was war denn für dich so der beste Tipp, den du in deinen Anfangszeiten, also ne, Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre bekommen hast, den du immer noch anwendest, der dir immer noch hilft?
Ja, ich habe tatsächlich im Vorfeld lange überlegt, wer mir diesen Tipp gegeben hat. Ich vermute, es war Maximilian Beck, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Irgendeiner sagte mal zu mir, wenn du wirklich einen Unternehmenswert schaffst, dann machst du dich selber überflüssig. Das fand ich, ja, das hat mich immer sehr geprägt. Also es soll ohne mich laufen können und nur dann, also ich soll nie der begrenzende Faktor auch werden, dann habe ich wirklich einen Wert geschaffen. Das war, ach so, und dann natürlich, aber das wirst du wahrscheinlich schon ganz oft gehört haben, immer dranbleiben. Also Misserfolge können halt passieren, immer wieder aufstehen und weitermachen.
Ja, Misserfolg. Ah, das ist noch ein guter Hinweis. Ha, Misserfolge. Was war denn für dich der größte Misserfolg oder Learning in deiner Karriere, wo du sagst, es war ein Misserfolg, aber im Endeffekt habe ich daraus was gelernt?
Also ich habe in der Vergangenheit zu lange an Sachen festgehalten, wo ich mich schon länger von hätte lösen sollen. Sowohl im privaten als auch im beruflichen. Im beruflichen beispielsweise wäre ich gerne viel früher aus dem strukturierten Vertrieb rausgegangen. Also ich habe im Endeffekt also im Strukturvertrieb gearbeitet von 99 bis 2012. Ich glaube, 5 Jahre hätten sie auch getan. Viel, viel mehr habe ich danach auch nicht mehr gelernt. Und ich hätte viel früher andere Wege einschlagen können. Also wenn man das Gefühl hat, also irgendwann gibt ja auch diesen Spruch, love it, change it or leave it. Irgendwann habe ich, also durchhalten ja, aber wenn man etwas nicht gerne macht, dann verlass es oder ändere es.
Ja.
Also und da jetzt auf den Strukturvertrieb bezogen, ich hätte viel, viel früher rausgehen sollen. Das war so der Misserfolg, den ich ein bisschen bereue.
Gut.
Dann wäre ich vielleicht jetzt auch schon 5, 6 Jahre weiter.
Ja, wer weiß, wo dann wär's. Das ist einfach so. Ich finde immer alles
Genau.
hat auch einfach einen, im Nachhinein ja, man weiß aber häufig nicht, also wofür es gut war.
Genau,
Ne?
das stimmt.
Gut, also dein Anfangszeitentipp. Ja, haben wir schon. Was hättest du denn gern früher gewusst? Jetzt mal abgesehen davon, dass geht zeitig aus dem Strukturvertrieb raus. Was hast du dir so, was hast du dir selbst beigebracht oder gelernt, wo du sagst, das hätte ich gern früher gewusst?
Also, das ist jetzt lustig, dass ich das als ehemaliger Jurastudent sage, aber auch bezogen auf den Strukturvertrieb. Ich hätte mir gewünscht, dass mir früher jemand gesagt hätte, und zwar so gesagt hätte, dass ich es auch verstanden hätte und nicht überhört hätte, liest Verträge. das ist etwas, was teuer war für mich auch. Wenn man Verträge unterschreibt, gerade im Vertrieb, lest die, versteht, worum es geht. Und wenn etwas sich zu gut anhört, aber etwas anderes im Vertrag steht, dann ist es komisch.
Gut, und das sagt euch ein fast fertiger Jurastudent, der gerade nur pausiert.
Genau. Ja, man kennt das ja mit dem Schuster und den Schuhen, ne?
Ja. ja, aber Vertrag zu lesen ist ein sehr guter Übergang. Voll überhaupt nicht konstruiert. Zu meiner letzten Frage. Und die ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen und warum sollte man die gelesen haben?
Ja, also tatsächlich musste ich auch etwas länger drüber nachdenken, weil ich in letzter Zeit wenig gelesen habe. Leider viel zu wenig, aber mit Selbstständigkeit, Angestelltenverhältnis, 2 Kindern und Ehefrau ist es auch was schwer. Aber es gab einige Bücher, die mich wirklich stark geprägt haben. Das war zum einen die Mäusestrategie, wie eben schon erwähnt, vor allem mit diesem Zitat, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?
Ja.
Dann der reichste Mann von Babylon. Kennst du das?
Nee, das sagt mir gar nicht. Reichster Mann von Babylon. Okay.
Genau, ich habe extra nochmal gegoogelt von George Claassen. Ist eigentlich eine Geschichte über den reichsten Menschen von Babylon. Also es geht um den Umgang mit Geld. Gerade in Strukturvertrieben kommt man halt unter Umständen sehr schnell zu sehr viel Geld. Und da lernt man den Umgang damit. Zinseszinseffekt und so weiter und so weiter. Also das ist auch definitiv ein Buch, was ich sehr früh meinen Kindern geben werde, damit die einfach den Umgang mit Geld kennenlernen.
Aber es ist ein Roman, oder?
Das ist eine Geschichte. Ich glaube, das hat auch nur irgendwie 40 oder 50 Seiten.
Ah, okay.
Also eine ganz kleine Geschichte über den reichsten Menschen von Babylon. Und also kann ich absolut nur empfehlen. Das hat mein Blick auf Geld und den Umgang mit Geld sehr, sehr stark beeinflusst.
Sehr schön. Klingt sehr interessant, werde ich mir auf jeden Fall mal
Und
durchlesen.
als drittes, das hast du bestimmt schon ganz oft gehört, die 4-Stunden-Woche.
Ja.
Sprich, automatisieren, genau, passives Einkommen und so weiter und so weiter.
Ja, habe
Das
ich.
waren die Bücher, die mich am meisten beeinflusst haben. Ach
Ja.
so, und ein fünftes noch, was sensationell gut war, wie man Freunde gewinnt.
Ja, das habe ich übrigens am häufigsten hier gehört. Also es ist einfach
Okay.
das am mit Abstand am meisten, aber das ist, ich finde aber, das ist halt die unfassbare Qualität von einem Buch, wenn einfach ganz viele Leute von sich aus das Buch empfehlen. Und wir reden von einem Buch, was 100 Jahre alt ist. Also
Ja,
das
ja.
ist halt, finde ich, das zeigt, wie unglaublich gut ist es, wenn es 100 Jahre später immer noch relevant ist.
Ja, Mist, also vor dem Hintergrund sollte ich mal die Bibel lesen.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die ist nicht so gut lesbar. Ich habe es, glaube ich, also da, wie man Freunde gewinnt, habe ich aufgrund von euren Empfehlungen hier, von den ganzen Königsmachern, habe ich das gelesen. Das las sich gut, super, und ich kann es auch nur empfehlen. Bibel habe ich, glaube ich, mittlerweile 5-mal versucht anzufangen. Habe sogar verschiedene Versionen von der Bibel bekommen. Also eine meiner besten Freundinnen ist Theologin und hat mir auch gesagt, nimm diese Version, die ist viel einfacher, selbst die sehr einfacher ist nicht lesbar. Also für mich, muss ich
Ja.
sagen, wenn das, also wenn die Wahl zwischen wie man Freunde gewinnt und der Bibel, vertraut mir Leute, nehmt wie man Freunde gewinnt. Bibel konnte ich nicht, das war ich immer noch nicht. Vielleicht schaffe ich es irgendwann bis zum Ende meines Lebens, aber das nicht. Ja.
Nicht, dass du jetzt einen Shitstorm bekommst.
Ja, es ist ja, ich habe nichts gegen die Bibel. Ich finde sie nur nicht lesbar. Also, es ist nichts gegen das, was da drin steht. Man kann es einfach nur nicht gut lesen. Ne? Es ist einfach so, da muss man wiederum sagen, da muss man halt wieder an den Endkunden denken, weißt du, an den Leser. Also, mach
Na
es so,
gut.
dass ich es gerne lese. Ja. Gut.
Nee,
Ja, aber.
aber Lies auf jeden Fall mal der reichste Mann von Babylon. Also das hat mich, also hat meine Einstellung zum Geld stark verändert.
Werde ich machen und ich werde dir sagen, wie es mir gefallen hat.
Sehr gut.
Ich kann dir jetzt schon sagen, das Gespräch hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Hat wirklich voll Spaß gemacht. Und ja, auch wenn es länger, wie gesagt, ne, von meinem ersten Plan, dich einzuladen, bis jetzt gedauert hat. Aber vielleicht war es auch gut, weil so konnten wir einfach noch über ganz andere Sachen reden.
Das stimmt. Also mir hat es auch sehr viel
Ja.
Spaß gemacht und ja, vielen Dank für die Einladung und ich habe mich wirklich geehrt gefühlt.
Ja, gern geschehen und bis bald mal wieder.
Bis bald. Dankeschön. Ciao.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch mindestens genauso gut wie Jan und ich. Und ich hoffe natürlich, Sie konnten auch das ein oder andere mitnehmen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Petersohn. Das war die Königsmacher-Folge mit Jan Pohl. Eine Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel für Pressearbeit und PR für Vermittler, Makler und die gesamte Finanzdienstbranche. Denn mit Social Media erreichen Sie Ihre Zielgruppe. Mit Ass im Ärmel, Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören!
Und noch viel mehr, was ich machen, wenn ich König von Deutschland bin.